Liebe Gemeinde, die Bibelstelle, die Dietrich Bonhoeffer an den Anfang seines Themenblocks »Du gehörst Christus« gestellt hat, ist der Auftakt der 10 Gebote. Sie ist der Beginn des ersten Gebotes, dass wir keine anderen Götter haben sollen als Gott, den Herrn, und dass wir uns kein Bild von ihm machen sollen. Sie lautet: Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägyptenland, aus der Knechtschaft geführt hat. Mit dieser Erinnerung an den Auszug aus Ägypten stellt sich der heilige Gott seinem Volk vor. Israel soll wissen, wer es aus der Sklaverei geführt hat. Nicht Glück, fremde Götter oder die eigene Kraft, sondern der Herr, dein Gott. Der heilige Gott, der das Universum und unsere Welt geschaffen hat, hat es nicht ertragen, dass Israel, ein kleines, unbedeutendes Sklavenvolk, in Gefangenschaft ist. Obwohl Gott in seiner Allmacht und Herrlichkeit so weit über unserer Welt und unseren Sorgen und Nöten stehen könnte, hat er dennoch die Schreie ihrer Verzweiflung gehört. Und er hat durch zahlreiche Wunder, in denen er sich als Herr über die Naturgewalten erwiesen hat, aus der Knechtschaft befreit. Doch Gott gab seinem Volk nicht nur die Freiheit, nun ein selbst über sich bestimmendes Volk und Frondienst zu sein. Ihre Freiheit war nur möglich durch Gebote. Gott gab am Sinai seine Gebote, die einerseits die Freiheit eines jeden wahren und Unfriede innerhalb der Lebensgemeinschaft des Volkes verhindern sollen. Andererseits sollen die Gebote aber auch ein intaktes Gottesverhältnis ermöglichen. Denn Gott ist ein heiliger Gott, der Gebote im Umgang mit ihm fordert. Und er hat seinem Volk die Freiheit gelassen, sich für oder gegen ihn zu entscheiden. Gott gab zuerst die Freiheit aus der Knechtschaft und dann das Angebot, dauerhaft der Gott dieses Volkes zu werden. Israel durfte sich dagegen entscheiden. Aber es hat Ja zu diesem Gott, der es aus Ägypten geführt hat, und Ja zu seinen Geboten gesagt. Gott ist ein Gott der Freiheit, auch heute, für dich und für mich. Auch heute hört der heilige Gott unser Klagen und verbirgt sein Angesicht nicht vor unserer Not. Wir dürfen vor Gott weinen und schreien über alles, was uns bedrückt, über Sorgen in Schule und Beruf, zerbrochene Beziehungen, Krankheit und die Schrecken des Todes. Gott ist sich nicht zu fein für unsere Klagen. Er verschanzt sich in seiner Heiligkeit nicht im Himmel und überlässt diese Welt dem Zufall. Gott hat jeden Einzelnen, dich und mich, von Herzen lieb, so sehr, dass er in unsere Nöte helfend eingreift und uns aus dem befreit, was uns gefangen hält. Weil er unsere Freiheit so sehr wünscht, hat er seinen Sohn Jesus Christus in unsere Welt gesandt. Durch ihn befreit uns Gott. Von unserer Sünde, an Gottes Geboten schuldig geworden zu sein, unserer Verzweiflung über die Unvollkommenheit dieser Welt und schließlich von dem Tod hin zu einem neuen Leben in Gottes Herrlichkeit. Amen.
Liebe Gemeinde, mein Predigtteil spricht über das Sündenbekenntnis. Der Bibelvers dazu: An dir allein habe ich gesündigt und übel vor dir getan. Mit diesem Vers wird zuerst einmal zum Ausdruck gebracht, dass wir alle Sünder sind. Keiner von uns kann sich aus dieser Rolle entziehen. Eigentlich eine ernüchternde und zutiefst traurige Aussage. Oder vielleicht doch nicht? Nein, ich denke nicht. Dieser Vers bringt für mich viel mehr zum Ausdruck. Ich freue mich über diesen Satz. Ja, ich freue mich darüber, dass der Sprecher seine Sünde bekennt. Wenn der Sprecher das kann, dann kann ich das auch. Wenn wir Gott bekennen, dass wir sündig geworden sind, widerfährt uns Gnade. Diese Gnade hat eine große Auswirkung. Wenn wir unsere Sünde bekennen, steht sie nicht länger zwischen uns und Gott. Sie steht auch nicht zwischen uns und unseren Nächsten. Eine ausgesprochene Sünde verliert durch ihr Aussprechen all ihren Schrecken. Wenn wir unsere Sünde bekennen, sind wir nicht mehr mit ihr allein. Sie hat keine Macht mehr über uns. Ihr Gewicht kann bei Gott abgeladen werden. Bonhoeffer spricht davon, seine Sünde einem Bruder oder der Gemeinschaft zu bekennen. Ein sehr mutiger und zugleich auch demütigender Schritt, den man dafür gehen muss. Es ist mit Sicherheit nicht einfach, aber es befreit. Und wenn derjenige, dem wir unsere Schuld bekennen, wirklich unser Bruder ist, wird er uns nicht verurteilen. Denn wir können uns sicher sein, auch unser Bruder ist ein Sünder. Bonhoeffer sagt, dass wir uns durch das Bekenntnis vor einem anderen nicht mehr vor uns selbst verstecken können. Wir können uns nicht von uns selbst täuschen lassen. Bonhoeffer als unser Namenspatron ermutigt uns darin, unsere Sünde zu bekennen. Und ich möchte uns ermutigen, seinem Rat zu folgen. Benennen wir unsere Schuld und nehmen ihr dadurch den Schrecken. Das ist der Weg, der zum Kreuz führt. Auf dem Weg zu Jesus ist kein Platz für Selbsttäuschung. Wenn wir zum Kreuz durchbrechen wollen, müssen wir unser eigenes Kreuz benennen. Wie soll ein Sündenbekenntnis oder eine Beichte im Gottesdienst vorkommen? Bonhoeffer fand es nicht so gut, von einem allgemeinen Schuldbekenntnis, ein allgemeines Sündenbekenntnis zu sprechen. Er empfiehlt, die Beichte nicht in Form von auswendig gelernten Bibelversen zum Ausdruck zu bringen. Die Beichte soll ja von innen kommen. Daher ist es wichtig, sie so konkret wie möglich zu formulieren. Die Beichte ist kein Gesetz, sie ist ein Gnadengeschenk Gottes. Bonhoeffer sagt, die Beichte steht in der Freiheit des Christen. Aber wer wird eine Hilfe, die Gott anzubieten, für nötig gehalten hat, ohne Schaden ausschlagen? Warum sollten wir ein Geschenk ausschlagen? Ich denke, es gibt nichts Schöneres, als dieses Geschenk anzunehmen. Es ist an jeden von uns adressiert. Wir müssen es nur auspacken. Jesus ist am Kreuz für unsere Sünden gestorben. Wenn wir unsere Sünden bekennen, dürfen wir in der Gewissheit leben, dass Gott uns gnädig ist. Amen.
Liebe Gemeinde, wir haben gehört, dass Gott sich uns bekannt gemacht hat und dass wir Sünder sind. Nun kommen wir zu der Lösung dieses Konflikts, dass wir vor dem heiligen Gott schuldig sind. Ich lese euch den dritten Predigttext, in dem der Prophet Jesaja über Jesus Folgendes spricht. Fürwahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir sind sündig vor Gott. Wir entfernen uns von ihm durch schlechtes Handeln, schlechte Gedanken oder durch das Unterlassen von guten Werken. Wir schenken so viel unserer kostbaren freien Zeit dem Computer oder dem Fernseher. Über 3 Stunden am Tag verbringt durchschnittlich ein Deutscher vor dem Fernseher. Aber wenn es darum geht, sich Zeit zu nehmen, Zeit zu verbringen mit Gott, dann haben wir plötzlich keine. Wir sind, wie Dietrich Bonhoeffer formulierte, lustlos, schwach und müde zum Beten, zum Bibellesen, zum Arbeiten für ihn. Wir geben Gott nicht den ersten Platz in unserem Leben, der ihm zusteht. Gott ist gerecht und wir vor ihm schuldig. Wie vor Gericht gibt es einen Schuldspruch. Ein Schuldspruch gegen uns. Nach Gottes Strafmaß steht auf unsere Sünde der Tod. Gott hat uns für ein ewiges Leben in Beziehung mit ihm gemacht. Gott sehnt sich nach dieser Beziehung mit dir. Nun aber ist ein Spalt der Sünde zwischen uns und ihm, den wir aus uns heraus nicht überbrücken können. Für alle unsere Fehler und Versäumnisse muss jemand bestraft werden. Aber der Schuldspruch wird nicht an uns vollzogen. Nein, Gottes Sohn, Jesus Christus, geht freiwillig aus Liebe zu uns zum himmlischen Vater, dem Richter, und bittet ihn, die Strafe an sich anstelle an uns zu vollstrecken. Und so nimmt Jesus sich all unserer seelischen Krankheit, unserer Sünde und aller Schmerzen an. Nicht seinetwegen wird er ans Kreuz geschlagen. Nein, Jesus ist schuldfrei. Er wird wegen unserer Sünde willen gedemütigt, verwundet und letztlich ans Kreuz geschlagen. Dort stirbt er für dich und mich. Die Strafe, die wir verdient haben, liegt nun auf ihm. An ihm wird unser Todesurteil vollstreckt. Jesus möchte, dass wir Frieden haben mit Gott und zu unserem Vater zurückkehren können. Deswegen stirbt Jesus am Kreuz. Die Trennung von Gott, verursacht durch unsere Sünde, wird somit aufgehoben. Durch Jesus wird der Spalt der Sünde überbrückt. Deswegen dürfen wir auch jetzt schon als Sünder in Beziehung zu ihm leben. Und wenn unser irdisches Leben vorüber ist, dürfen wir gewiss sein, dass wir in Ewigkeit bei ihm sein werden. Jesus ist gestorben, damit du eine Beziehung zum himmlischen Vater haben darfst. Daher nimm Jesus Kreuzestod für dich an und lebe in Beziehung zu unserem Vater im Himmel. In Jesu Namen. Amen.
Ihr Lieben, zuletzt war davon die Rede, dass das Kreuz Jesu die Lösung unseres Grundproblems der Schuld ist. Und jetzt im vierten und letzten Text geht es darum, dass wir dann wirklich im Heil stehen, dass wir selig sind, dass wir den Frieden haben. Und dieser Text steht in 1. Timotheus 1,15. Das ist gewisslich wahr und ein Wort des Glaubens wird, dass Jesus Christus in die Welt gekommen ist, die Sünder selig zu machen. Selig kann man auch übersetzen mit Frieden, sie zu retten, die Sünder zu retten, unter denen ich der Erste bin. Und dieser Text, dieser kurze Text hat folgende Struktur. Es geht am Ende und am Anfang um die persönliche Annahme, dass ich das wirklich in mir aufnehme, was da die objektive Botschaft des Evangeliums ist, nämlich dass Jesus gekommen ist, die Sünder selig zu machen. Das ist nicht nur eine historische Geschichte, das ist nicht nur eine rührende Geschichte, wie wir sie jetzt gehört haben, wieder am Heiligen Abend. Christus erschien, Welt zu versöhnen, er wurde Kind in der Krippe. Das ist nicht nur diese Geschichte, das gilt mir. Deshalb zum Ersten die Betonung, das ist gewisslich wahr. Darauf setze ich. Und zum Schluss, unter dem ich der Erste bin, da redet der Apostel Paulus von sich. Das ist gewisslich wahr, das war früher eine liturgische Formel, bevor man einen Bibeltext gelesen hat. Wenn im Gottesdienst ein Bibeltext gelesen wurde, wurde dies gesagt. Das ist gewisslich wahr. Und dann kam der Bibeltext. Paulus sagt, auf was er setzt. Ich höre so oft von Leuten, die nicht glauben wollen können, Vielleicht habe ich dann auf das falsche Pferd gesetzt, aber ich lebe anders. Am Ende werden wir es sehen. Ich wünsche jedem, der heute hier ist, dass er nicht aufs falsche Pferd setzt, sondern dass er auf Jesus setzt und dass er die Botschaft für sich persönlich annimmt, dass Jesus Christus gekommen ist, die Sünder selig zu machen. Diese Botschaft in der Mitte ist frohmachend, aber auch klarstellend. Wir sind Sünder und Jesus musste deshalb kommen, sonst gibt es kein Heil. Das hört keiner gerne. Und vielleicht haben Sie jetzt auch gedacht, Mensch, was erzählen die mir da vorne? Drei junge, schöne Leute reden laufend von Sünde, wie ticken die? Genau darum geht's, auch wenn das keiner gerne hört. Und zur Zeit des Nationalsozialismus hat man das besonders nicht hören wollen. Der Begriff selig, Rettung, Heil wurde da nämlich ganz anders verstanden. Das Wort Heil wurde häufig benutzt. In dem Sinne, der Deutsche ist stark und autark, schafft sich sein Heil auch ohne einen Gott. Die christliche Botschaft dagegen sagt, keiner kann sich selbst retten, keiner kann sich selbst das Heil machen, er kann höchstens für sich selbst verloren gehen. Und dass die Welt verloren geht, wenn Menschen das Heil selbst machen wollen, hat der Nationalsozialismus eindrücklich bewiesen. Apostelgeschichte 4, Vers 12, in keinem anderen ist das Heil, es ist auch kein anderer Name den Menschen oder dem Himmel gegeben, darin sie sollen selig werden als allein dieser Jesus Christus. Das ist für uns alle zunächst einmal ein Ärgernis. Und davon redet die Bibel auch ganz offen. Sie sagt, die Botschaft vom Kreuz ist ein Ärgernis. Und deswegen sagt Jesus in Matthäus 11, selig ist, wer sich nicht an mir ärgert, wer diese Klippe überwindet und hineinspringt ins Heil, das ich ihm anbiete. Das ist die Botschaft der Kirche, das ist die Botschaft der Bibel, die wir haben, die damals Bonhoeffer hatte und die heute die Kirche hat, die wichtiger ist als alles andere. Im November war die Tagung der EKD, da ging es um die Relevanz der Kirche für unsere Gesellschaft. Es ging um die Bildungsfrage, Kultur, Musik, was kann die Kirche der Gesellschaft anbieten und zu ihrer Entwicklung beitragen. Das alles, Bildung, Kultur, ist mehr oder weniger wichtig, aber im Vergleich zu dieser Botschaft ist es Peanuts. Es geht um Heil, Rettung, Shalom, allumfassendes Heil, das jetzt hier und heute beginnt und über den Tod hinaus Realität ist. Deshalb wünsche ich uns allen, dass wir nicht stehen bleiben beim Ärgernis, sondern es überwinden und sagen, ja, ich bin Sünder, wie Paulus hier. Paulus hat so ein bisschen getickt, dass er oft von sich selbst als Sünder gesprochen hat. Ich bin der geringste der Apostel, weil ich die Gemeinde verfolgt habe. Er hat sich sehr offen als Sünder bezeichnet. Machen Sie das auch. Kein Zacken bricht Ihnen aus der Krone, sondern Sie sagen damit, dass Sie abhängig sind, dass dieses Heil ihnen von außen gegeben und geschenkt wird. Sie sagen damit, ich stehe mit leeren Händen vor dir, ich kann das nicht selbst machen, mein Heil, sondern ich brauche es von dir. Machen Sie das, wenn Sie es noch nicht gemacht haben, springen Sie ins Heil hinein und freuen Sie sich darüber, dass Sie Sünder ist und dass Jesus gekommen ist, Sie selig zu machen. In Jesu Namen. Amen.